Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid. Die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing.
Auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und dieser Podcast wird natürlich präsentiert vom Motorsport Network Germany, dessen Chefredakteur heute bei mir in der Leitung ist. Hallo, Christian Immervoll.
Hallo Kevin.
Heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ole schafft es heute leider aus arbeitstechnischen Gründen nicht, aber wir haben gleich einen Gast in der Leitung, der, lieber Christian, in der Formel 1 aus deutscher Sicht einen vielversprechenden Start hatte, ja, und ein Ende, was so ein bisschen unter ferner Liefen gelaufen ist.
Ja, und einer der, das haben wir im Podcast auch mit ihm besprochen, wenn die Geschichte der Formel 1 ein bisschen anders gelaufen wäre, sozusagen in einem Paralleluniversum, vielleicht sogar Weltmeister sein könnte heute, Formel 1 Weltmeister tatsächlich. Wir sprechen von, magst du sagen, Kevin, oder sag's ich?
Nein, sag du es, komm.
Wir reden von Timo Glock. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt verraten wollen überhaupt, worauf sich mein Weltmeister-Paralleluniversum bezieht oder ob wir die Hörer lieber da einfach selbst rausfinden lassen wollen.
Das lassen wir die Hörer rausfinden. Das war das kurze Vorwort hin zu einem Interview, was sehr ausführlich war, sehr offen, sehr ehrlich und ich glaube, ja, den ein oder anderen Timo Glock nochmal von der anderen Seite zeigt. Und wir sprechen über aktuelle Themen, wir sprechen über Vergangenes und Christian, ich glaube, auch mit einigen Informationen, die vielleicht so aus seinem Mund vielleicht noch gar nicht genannt worden sind.
Ja, genau, das ist das eine. Also ich glaube, Timo Glock ist natürlich, er ist ja auch Experte bei RTL, genau, für die Formel 1. Das heißt, er ist für uns ein Beobachter der Szene, der auch nach wie vor sicher sehr, sehr gut vernetzt ist und uns da in die aktuellen Transfergeschichten, der da ein bisschen Background liefern konnte. Aber was ich auch natürlich sehr, sehr interessant fand, war über seine Karriere zu sprechen, über seine eigene Karriere als Fahrer in der Formel 1, auch vor der Formel 1 schon, fand ich auch sehr interessant. Denn zum Beispiel haben wir thematisiert seine Zeit in der GP2, als er aus Nordamerika, aus der Champ Car Serie wieder zurückkam, wo seine Karriere quasi am Abgrund stand, wo nicht klar war, dass das noch was wird. Und das wusste tatsächlich ich auch noch gar nicht, dass er tatsächlich überlegt hat, in Monaco damals hinzuschmeißen. Auch eine Geschichte, die unbedingt hörenswert ist.
Vom Gerüstbauer zum Motorsportler. Die Geschichte des Timo Glock hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach einer kurzen Pause geht's los mit dem Interview.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir freuen uns heute über ein weiteres Interview mit einem Fahrer, der in der Formel 1 schon viel erlebt hat und in der DTM und in der GP2 und in der Champ-Car-Serie und bei RTL als Experte. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Timo Glock. Hallo, Timo.
Hallo, servus, hallo. Freut mich auch.
Timo, ich suche ja immer nach einem Eisbrecher. Ja? Und wie kann ich den Gast am besten irgendwie dazu kriegen, uns was Tolles zu sagen? Und du, es ist ja jetzt lang genug her, ne? 2008 in Brasilien. Du kannst es jetzt zugeben, dass du Lewis absichtlich vorbeigelassen hast.
Ja, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Katze aus dem Sack zu lassen. War alles geplant. Wir haben das Wetter so beeinflusst, dass in den letzten zwei Runden es anfing zu regnen. Ja. Und waren über Funk miteinander verbunden, dass wir dann wirklich das finale Überholmanöver in der letzten Kurve, letzte Runde so platzieren konnten.
Also dramaturgisch hätte man es nicht besser machen können. Stell dir vor, jetzt diese F1-Hymne, die es gibt, wenn die da hinterhergelaufen wäre, das wäre sensationell gewesen.
Wenn was? Entschuldigung, wenn?
Diese Formel-1-Hymne, die es jetzt gibt, da hinterhergelaufen wäre so. Ja. Das wäre doch großartig gewesen. Nein, aber ohne Flachs. Wie kommt es, dass dich diese Story immer noch so verfolgt? Ich glaube, die kriegst du fast in jedem neuen Interview gestellt, diese Frage, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall vor jedem Brasilien Grand Prix kriege ich irgendwie 10 Anfragen für das Thema. Wieso ist es so speziell? Weil es so eine Titelentscheidung, glaube ich, fast nie gab. Und eben so dramatisch war, dass Felipe Massa in Brasilien als Brasilianer 3 Sekunden Weltmeister ist und das Ganze sich dann eben auf den letzten Metern noch wendet für Lewis Hamilton. Und das war halt eine einzigartige Geschichte und es ist echt verrückt, dass es gab es jetzt mal immer wieder so Highlight-Zusammenfassungen, die 10 besten Rennen oder die 10 besten Titelentscheidungen und dann landet Brasilien halt immer auf Platz 1 und ich bin mittendrin im Geschehen. Ich glaube auch nicht, dass mich das nochmal loslassen wird, weil es halt einfach so speziell war. Aber du, so ist es und ich habe gelernt, mit umzugehen und es ist ja auch alles deutlich einfacher geworden, nachdem die Formel 1 endlich mal vor ein paar Jahren meine Onboard-Kamera der letzten Runde da gezeigt hat, wo dann wirklich eigentlich jeder sehen kann, dass es unmöglich war, das Auto irgendwie schneller um die Strecke zu fahren.
Timo, es ist viel passiert, trotz Corona, freier Zeit in der Formel 1 und ich glaube, die Hammermeldung für uns deutsche Formel 1-Fans ist, dass Sebastian Vettel nicht bei Ferrari fahren wird im Jahr 2021. Zwischen Sebastian und dir, bist du in Kontakt mit ihm? Hast du ihn irgendwie angerufen, gesagt, Junge, was machst du? Oder das war genau die richtige Entscheidung?
Ich lasse ihn einfach mal in Ruhe, weil ich glaube, wenn du so eine Entscheidung getroffen hast, dann bist du erstmal ein bisschen mit dir selbst beschäftigt und bist eben auch erstmal beschäftigt, die ganzen Interviewanfragen, die da so kommen, abzuarbeiten, wenn es denn macht. Und deswegen halte ich mich mal zurück und werde mit Sicherheit irgendwann mal, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, da nochmal auf ihn zukommen.
Wie hast du diese Entscheidung aufgenommen, als du es gelesen hast? Warst du überrascht? Hast du es irgendwie kommen sehen, dass es so passiert?
Ja, du bist natürlich immer überrascht, wenn es dann am Ende schwarz auf weiß dasteht. Aber man hat so ein bisschen kommen sehen, durch die ganzen Reibereien letztes Jahr mit Charles Leclerc, wo er auch das ein oder andere Mal nicht zufrieden war, was die Teamstrategie vielleicht anging oder generelle Dinge, die einfach immer wieder zu Diskussionen wahrscheinlich geführt haben intern. Die lange Einigung, also es hat halt einfach zu lange gedauert, bis der Vertrag unterschrieben ist. Und dann weiß man natürlich, dass es eben Punkte gibt, wo beide Seiten keinen gemeinsamen Nenner finden und dann weißt du, dass da ein bisschen Unruhe ist. Und umso länger es sich hinzieht, umso klarer ist es, dass es da Meinungsverschiedenheiten gibt. Und dann war das schon so ein bisschen ein Thema, wo ich gesagt habe, oh, das könnte schon danach aussehen, dass er vielleicht weggeht von Ferrari. Und am Ende, wenn es natürlich bestätigt ist, ist es ein Schock, weil ich hätte ihn gern weiterhin in Rot gesehen. Gerne weiter das Duell gegen Charles Leclerc und eben immer noch mit der Hoffnung, dass er sein großes Ziel verfolgt und schafft, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Ich meine, er hat immer noch die Chance, dieses Jahr das zu schaffen, aber wir wissen, wie stark Mercedes jetzt schon wieder war bei den Tests und deswegen wird es, glaube ich, schwierig.
Was glaubst du, wann ist diese... Es fing ja als Liebesbeziehung an zwischen Ferrari und ihm. Gibt es für dich einen Moment, wo du sagen würdest, da hat es angefangen, diese Risse zu geben, die sich jetzt dann in diesen kompletten Bruch verwandelt haben?
Ja, ich glaube, rund um die Rennen natürlich Monza in meinen Augen war für ihn, glaube ich, selbst so ein bisschen der Punkt, was das Qualifying anging und dann eben der Rennsieg von Charles Leclerc, das Thema in Russland, wo es Diskussionen ständig am Punkt gab. Brasilien brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, das war natürlich auch ein Thema. Das hat sich alles zusammengestaut und das sind die Punkte, wo er gemerkt hat, auch erstens ist einer da, der ist auf Augenhöhe mit mir, der sehr, sehr stark einen sehr, sehr starken Background hat mit Todd. Und somit wusste er, dass er vielleicht so ein bisschen den Rückhalt von Ferrari verliert. Charles Leclerc, einer der ganz Jungen, und Ferrari hat dann natürlich auch mit einem 5-Jahres-Vertrag relativ klar sich positioniert, wer die Zukunft bei Ferrari ist.
Und Timo, jetzt bist...
Ja.
Entschuldigung, du kannst ruhig deine Gedanken noch abschließen.
Nee, alles gut.
Jetzt bist du ja auch Vater. Und Sebastian hat ja auch 3 Kinder in der Schweiz. Kannst du dir vorstellen, dass diese Corona-Situation, wo er jetzt ungewohnt lange zu Hause ist und das sieht auch mal, seine Kinder aufwachsen, so richtig bewusst, eine Gelegenheit, die ein Rennfahrer, das weißt du ja selbst, in der Regel gar nicht hat. Kannst du dir vorstellen, weil er hat in der Pressemitteilung darüber gesprochen, es haben sich Prioritäten verschoben in dieser Zeit. Kannst du dir vorstellen, dass sowas eine Rolle spielt, dass das was macht mit einem Formel-1-Fahrer, wenn er da plötzlich merkt, da verpasse ich vielleicht auch was zu Hause?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist definitiv ein Thema, was in seinem Kopf ist, was er gemerkt hat, dass die Zeit zu Hause natürlich mit den Kindern auch schön ist und viele Reiserei und so weiter und so fort, dass er mit Sicherheit in Frage gestellt hat und ein Thema sein wird. Und wenn man die Worte liest in der Pressemitteilung, dann kann man so ein bisschen in die Richtung schließen, dass er es momentan genießt, zu Hause zu sein, Zeit mit den Kindern zu verbringen, mit der Familie zu verbringen und sich nicht permanent dem Stress, Reisestress, dem Druck aussetzen muss. Und das hat auch seine angenehmen Seiten, natürlich, ja.
Gibt es deiner Meinung nach wirklich realistische Alternativen in der Formel 1 für Sebastian Vettel?
Na gut, die schwinden gerade sehr deutlich. Und ich weiß nicht, ob er sich es nochmal antun will, in ein Team einzusteigen, wo er weiß, dass er eben nicht um die WM fahren kann. Wenn er Spaß am Rennfahren hat, so wie es Kimi Räikkönen gemacht hat, dann klar, dann gibt es Optionen. Aber wenn er sagt, ich fahre mit, um Weltmeister zu werden, dann wird es gerade schwierig.
Dann haben wir die Alternativen jetzt, oder das, was daraus entstand, ist offiziell. Carlos Sainz geht zu Ferrari, Daniel Ricciardo verlässt Renault und geht zu McLaren, Mercedes ja dann ab dem nächsten Jahr. Für dich auch die Entscheidung, die du dann im Umkehrschluss erwartet hättest? Oder hättest du es vielleicht sogar andersrum erwartet, dass Sainz bei McLaren bleibt und Ricciardo zu Ferrari geht?
Ich hatte nicht auf der Rechnung, dass der Ricciardo zu McLaren direkt geht. Ich dachte eigentlich noch, der wäre noch ein bisschen Renault gebunden. Das habe ich nicht mehr auf, muss ganz ehrlich zu sagen, nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich glaube, er sieht halt, also erstmal der Weg von Carlos Sainz von McLaren zu Ferrari sehe ich auch wieder eher in der Verbindung. Carlos Sainz mit der Familie Todd gut verbandelt oder kennen sich gut. Somit ist der Austausch da relativ schnell da. Und ich glaube, dann hat man da einen sehr, sehr schnellen Weg gefunden, vertragliche Situationen aus dem Weg zu räumen. Und ich glaube, das war einfach ein relativ gegebener Weg im Nachhinein. Für Danny Ricciardo, glaube ich, der hat auch 2 Schritte weiter gedacht und hat einfach gesehen, dass vielleicht die Automobilkonzerne sich alle schwer tun werden nach der Corona-Krise. Und hat dann für sich gesagt, okay, ich gehe den Weg zu McLaren. Die sind nicht unbedingt herstellerbezogen oder abhängig und bekommen einen starken Motor mit Mercedes und haben ein gutes Paket gehabt letztes Jahr. Das Auto wird immer besser mit Andreas Seidel in der Position, der da wirklich einen sehr guten Job macht. Hat er, glaube ich, die beste Alternative gesehen und die Möglichkeit genutzt zu wechseln.
Ist Carlos Sainz die freundlichere Variante, deiner Meinung nach, für Charles Leclerc? Also viele sagen das ja. Viele sagen, Daniel Ricciardo wäre die größere Gefahr für Leclerc, würde vielleicht sogar das größere Konfliktpotenzial bieten. Ich persönlich sehe es ja ein bisschen anders. Ich würde nicht unterschätzen, dass diese politische Kraft, die ja auch hinter Carlos Sainz sitzt, mit seinem Vater und auch seinem das ist sein Bruder, sein Cousin, der ja auch sein Manager quasi irgendwie ein Stück weit ist, dass das nicht auch zu Problemen führen kann zwischen Charles Leclerc und ihm, weil Carlos Sainz ist ja auch kein Nasenbohrer und kann durchaus schnell Auto fahren und das Ganze drumherum ist nicht zu unterschätzen. Wie siehst du das aus Ferrari-Sicht? War Carlos Sainz da die bessere Alternative im Vergleich zu Daniel Ricciardo?
Ja, ich glaube auch, dass Daniel Ricciardo hat natürlich auch seinen Preis. Der ist auch einer, der gutes Geld verdient und ist jemand, der natürlich auch sagt, möchte ganz klar um die WM fahren. Der will sich nicht in der zweiten Reihe anstellen. Und da glaube ich auch, dass man wahrscheinlich momentan noch mit Carlos Sainz den einfacheren Teamkollegen hat, dem man etwas klarer sagen kann, pass auf, erstes Jahr und so weiter und so fort im Top-Team. Jetzt stellst du dich mal hinten an, so ungefähr. Also das kann ich schon so sehen. Und ja, der Papa hat natürlich Einfluss, aber nochmal, Nicola Tott hat auch großen Einfluss und glaube, hat da, sagen wir mal, eine Plattform gefunden für Charles Leclerc, wo er weiß, okay, der konzentriert sich jetzt alles auf Ferrari und wir ziehen jemanden nebendran, der jung ist, auch schnell ist, aber den wir noch ein bisschen steuern können.
Timo, wenn ich mich nicht irre, dann müsstest du den Andy Seidel noch aus deiner BMW-Zeit kennen. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Also da habe ich ihn kennengelernt und aber auch nur kurz, eben das halbe, dreiviertel Jahr, wo ich da war bei BMW und bin ja dann zu Toyota gegangen. Aber auf jeden Fall, ja.
Hat das ausgereicht, diese kurze Zeit, um dir so ein bisschen Bild von dem zu machen? Kannst du ihn für uns greifbar machen? Wie tickt der? Was ist das für ein Typ?
Ja, der war halt schon immer, der war damals so, wie er heute ist, ja. Und ist völlig am Boden geblieben und sieht einfach die Dinge faktisch und geht knallhart seinen Weg. Weiß, wie er mit den Menschen umzugehen hat, erkennt sehr, sehr gut die Stärken der verschiedenen Leute, die er dann in die richtige Position schiebt. Und ja, und so war er damals, also mein klar, damals noch nicht in der Stärke, wie er es jetzt war, aber er war halt einfach ein sehr, sehr zugänglicher Typ, offen, dem konntest lachen und aber auch gnadenlos hart arbeiten und einfach ein normaler Typ. Und er hat sich nicht verändern lassen, er hat sich nie verändern lassen durch irgendwelche Strukturen oder durch irgendwelche großen Firmen, die ihm gesagt haben, du musst aber so und so. Nee, der geht einfach seinen Weg, so wie er ist, und das macht ihn aus.
Wie schätzt du diese Entwicklung bei McLaren ein mit Andy Seidel und Zac Brown? Da wächst ja richtig was zusammen. Und jetzt haben sie mit Lando Norris einen der wohl talentiertesten Rookies der letzten Jahre und mit Daniel Ricciardo einen, der schon Siege gefeiert hat in der Formel 1. Wenn das Paket jetzt stimmt mit dem Mercedes-Motor 2021, man muss abwarten, wie es dieses Jahr vielleicht läuft, aber siehst du McLaren da wieder auf dem Weg hin, ein Spitzenteam zu werden, und welchen Einfluss kann da ein Andy Seidel haben, deiner Meinung nach?
Ja, also ich sehe, also das, was letztes Jahr passiert ist, ist schon mal alles durch Andy Seidel entstanden. Also der hat einfach nur kleine Dinge umgestellt, die aber eine große Auswirkung hatten, in meinen Augen. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht und hat McLaren wieder sozusagen zu einem Top-5-Team gemacht. Und bin mir sicher, dass seine Arbeit noch mehr Früchte tragen wird in der Zukunft. Und mit einem guten Paket werden sie in der Lage sein, bin ich mir sicher, in der Zukunft wieder in die Top 3 zu fahren. Oder diese Top 3 mal zu ärgern, sagen wir es mal so.
Bleibt noch Renault. Da ist jetzt bislang nur Esteban Ocon für 2021 bestätigt. Gerüchtenweise Fernando Alonso. Wäre das für dich einer, der vorstellbar ist, dass er zurück zu Renault kommt?
Also bei Fernando Alonso kann ich mir alles vorstellen. Okay. Also da ist wirklich alles möglich. Und ja, also er kennt das Team in- und auswendig, er war schon lange Zeit da. Deswegen, ja, ich kann mir vorstellen, dass der bei Renault wieder aufschlägt, ja.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Du Du hast also deine Erfahrung mit Teamchefs gemacht, ja? Und ein besonderer Freund unserer Sendung hier ist Cyril Abiteboul. Also der wird sicher nie hier hinkommen, das ist mal klar. Und diese Pressemitteilung oder diese Mitteilung, die da rausgegeben wurde von Renault, hat mich zumindest in dem Bild sehr bestätigt, dass Cyril Abiteboul im Grunde nicht mehr tragbar ist, weil er hat kein Wort zu Daniel Ricciardo gesagt. Er hat lediglich das Wort Loyalität in den Mund genommen. Wenn man dann aber mal zurückschaut auf so Fahrer wie Hülkenberg, die sehr loyal Renault gegenüber waren und sehr, ich würde mal fast sagen, illoyal rausbuxiert worden sind, davor bei Renault natürlich noch so Fahrer wie Jolyon Palmer oder auch Kevin Magnussen. Gut, da kann man über Qualität streiten, aber nichtsdestotrotz, dann das Wort Loyalität in den Mund zu nehmen, halte ich für sehr vermessen. Wie ist denn deine Meinung zu Cyril Abiteboul und müsste man da bei Renault, wenn man Erfolg haben will, nicht mal anpacken?
Ich kenne ihn zu wenig einfach, um irgendeine Äußerung oder irgendein Urteil über ihn zu leisten. Ich habe noch nie groß mit ihm gesprochen. Aber er macht in gewissen Situationen einen ungeschickten Eindruck, ja. Und ist nicht so der, also gefühlt ist er das krasse Gegenteil zu Andy Seidel. Vom Typ her, wenn ich ihn so sehe. Also zu Andy Seidel, klar, ich meine, ich kenne ihn, aber es ist egal wer, meine ich. Der geht auf an die Seiten, geht auf alle zu und ist offen. Wenn einer zu ihm kommt und will was wissen, dann kriegt er die Frage beantwortet. Bei Cyril würde ich jetzt sagen, würde ich 3-4 Mal überlegen, ob ich mich überhaupt getraue, hinzugehen und etwas zu fragen. Weil er von seiner Körpersprache schon so ein bisschen abblockt, sagen wir mal so.
Das ist interessant. Das merkst du halt auch, ne? Also wenn du ihn beobachtest, ja, dann musst du ihn ja nicht für kennen, um das zu sehen und zu beobachten. Und dieses Renault-Projekt ist natürlich mit viel Geld ausgestattet. Und du hast gerade schon angesprochen, die großen Unternehmen werden sich nach der Corona-Krise noch umdrehen müssen, ob man so ein Formel-1-Projekt dann auch weiterführen kann. Da muss man wahrscheinlich auch Mercedes reinziehen. Du hast es mitbekommen damals mit dem Hersteller-Exodus bei der Lehman-Krise, BMW und Toyota. Siehst du, dass das wieder passiert, sehr imminent für die Formel 1?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das ein großes, großes Thema sein wird in den nächsten Wochen und Monaten, weil die Zahlen im zweiten und dritten Quartal ja jetzt erstmal kommen werden und die wahrscheinlich das wirkliche Ausmaß der Corona-Krise mal zeigen werden. Und da kann es ungemütlich werden für den einen oder anderen Automobilhersteller, weil wer denkt jetzt darüber nach, gerade ein Auto zu kaufen, sozusagen? Ja? Wir sehen es bei uns in der DTM. Audi hat sich entschieden, auszusteigen Ende der Saison aufgrund der Gegebenheiten. Und das ist schon mal so ein kleiner, ich würde mal sagen, Warnschuss in die Richtung. Ja.
Kannst du dir vorstellen, Timo, weil du hast ja damals selbst mitbekommen, die Fahrer sind häufig ja die Letzten, die sowas mitkriegen, wenn ein Vorstand dann den Stecker zieht für so ein Programm. Kannst du dir vorstellen, dass es ein Szenario gibt, wenn da ein Dominoeffekt eintritt, dass unter Umständen vielleicht sogar Lewis Hamilton in einer schwierigen Situation ist, sollte Daimler tatsächlich entscheiden, dass sie das Formel-1-Programm nicht fortsetzen?
Ja, die Frage ist eben, wieso man so lange braucht, auch auf Mercedes-Seiten, um die zwei Fahrer eben sozusagen vertraglich zu verlängern. Früher, glaube ich, ging das etwas schneller, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist sehr ruhig geworden irgendwie um die Verhandlungen. Deswegen kann es natürlich erstmal sein, dass man sagt, man muss abwarten, wie es weitergeht und kann deswegen momentan keine Fahrerverträge unterzeichnen. Und man sitzt so ein bisschen in der Warteschleife. Das könnte ein Thema sein und vielleicht auch ein Thema eben für Lewis Hamilton. Aber das ist halt so ein bisschen die Glaskugel, die wir gerade in der Hand halten. Kann auch sein, dass die morgen ein Statement rausgeben und haben beide Fahrer unterschrieben. Also da stecken wir nicht drin.
Klar, das wissen wir nicht. Aber die Situation ist schon so, wenn Daimler jetzt entscheidet, wir gehen raus, dann ist Ferrari ist dicht, Red Bull ist wahrscheinlich dicht, weil das Verstappen und Hamilton da parallel fahren, ist sehr schwer vorstellbar. McLaren ist dicht, Renault vielleicht ein Thema, aber Lewis Hamilton bei Renault kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das ist wirklich ein Szenario, glaube ich, Kevin, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen an einem gewissen Punkt. Weil es gibt ja noch immer kein Concord Agreement, kein neues, also das Daimler auch nicht committed. Ich bin mal gespannt, ich glaube, dass man das beobachten muss.
Könntest du dir vorstellen? Ja, das sind eben die Punkte, ja, wie du sagst. Es sind zu viele offene Fragen es committet sich gerade keiner, weil jeder so ein bisschen, oder keiner, Mercedes committet sich nicht, weil sie halt einfach so ein bisschen abwarten und schauen, wie sich die Lage gerade entwickelt, glaube ich.
Timo, lass uns das doch mal, da du ja auch in der DTM jetzt Erfahrungen wieder erneut damit gemacht hast, dass ein Hersteller sagt, wir beenden das hier und man ja nicht so richtig weiß, wie geht es mit der DTM weiter? Eine Rennserie, die dir persönlich ja sehr am Herzen liegt und den Fans da draußen auch. Bevor wir gleich explizit auf die DTM kommen, diese Corona-Krise, ist die eine die bislang größte Gefahr für den Motorsport generell, ja auch im breiten Motorsportbereich, die wir in den letzten Jahren gesehen haben?
Ja. Also nicht nur für den Motorsport, für den gesamten Sport, erstmal für die gesamte Wirtschaft, für den gesamten Sport, für alles, was man sieht, ist es eine Gefahr, so wie es gerade gehandelt wird. Ja? Also so, dass Länder komplett zum Lockdown kommen und alles runtergefahren wird, ist momentan Gefahr für alle. Ist egal, welcher Sport es ist. Also ob das Tennis ist, ob das Handball ist, ob das kleine Sportvereine sind, die hängen alle da dran und es wird dadurch für den Sport eine große Krise geben, in meinen Augen, ja.
Absolut, das ist vollkommen richtig und dass es natürlich auch über die ganze Gesellschaft geht, das ist gar keine Frage. Bezogen auf den Motorsport jetzt, also expliziter und natürlich die DTM im ganz Besonderen, gibt es da schon Infos, wie das jetzt alles zumindest erstmal für 2020 ablaufen wird und was ist dein Gefühl dann für 2021? Was kann die DTM als nächstes machen? Was wird sie machen? Also machst du dir überhaupt Gedanken drüber? Sagst du dir, ich nehme das so, wie es kommt und fahre dann da, wo ich fahren kann?
Ja, ich mache mir da tagtäglich irgendwie Gedanken drüber, weil wir immer wieder mit konfrontiert sind und warten eigentlich auch täglich auf nochmal ein Update, was den Rennkalender angeht für 2020. Und ich weiß, dass im Hintergrund da gearbeitet wird, dass wir noch Rennen fahren werden dieses Jahr. Aber es ist natürlich schwierig, das Ganze für die ICR, für Gerhard Berger, das umzusetzen. Mit dem Wissen, wir haben keine Zuschauer auf der Tribüne, somit keine Ticketverkäufe und so weiter und so fort. Also das sind ja alles Dinge, die einen riesen Rattenschwanz da mit sich ziehen, was da alles dranhängt. Und es macht es eben sehr, sehr schwer, eine wirkliche Planung hinzubekommen. Und für 2021 wird es schwierig. Es ist die Frage, wie geht es anderen Rennserien? Müssen Rennserien vielleicht sogar sagen, wir spannen zusammen und machen eine eigene Plattform nochmal und kreieren nochmal eine neue Plattform mit weniger Rennserien, weil ich mir eben vorstellen kann, dass es genügend andere Serien und Teams gibt, die es momentan dastehen und sagen, wir wissen nicht, wie wir es bewältigen sollen, weil auch Sponsoren werden sich irgendwie momentan dreimal überlegen, wo sie ihr Geld investieren oder ob sie überhaupt Möglichkeiten haben, in den Sport zu investieren.
Du hast ja gerade schon gesagt, Corona-Krise wahrscheinlich die größte Gefahr, die der Motorsport so zumindest in der Zeit, in der wir auf dieser Welt leben, erlebt hat. Jetzt ist ja Audi schon ausgestiegen, BMW wird mutmaßlich da keine One-Markenshow draus machen. Es gibt ja verschiedene Gedankenspiele, wie man, hast du auch gerade angesprochen, vielleicht eine neue Plattform kreieren kann oder eine veränderte Plattform. Aber glaubst du, Timo, dass die DTM, so wie wir sie kennen oder gekannt haben, glaubst du, dass die tot ist, dass man sich mit dem Gedanken anfreunden muss?
Ich will mich noch nicht mit anfreunden. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, weil die Plattform einfach zu gut ist. Ja. Wir haben ganz sehr, sehr viele gute Rennen gezeigt und was es heißt, wenn es die DTM nicht mehr gibt, für den Nachwuchs auch, ja, es gibt keine Plattform mehr für Nachwuchsrennserien oder ganz, ganz wenig. Und das ist, will ich mir momentan noch nicht ausmalen, wenn ich ehrlich bin.
Aber die, ich meine, du hast ja selbst gesagt, momentan ist es ja ganz schwierig, dass man sich vorstellt, dass irgendwie ein Hersteller Geld in die Hand nimmt für ein neues Programm. Ja. Also gibt es auch was, worauf du deine Hoffnung stützt? Weißt du, worauf ich raus will?
Ja, ich hoffe auch einfach auf Gerhard Berger, dass er irgendwie einen Weg findet. Aber naja, du, es wird schwer und die Chancen schwinden natürlich von Tag zu Tag gefühlt. wenn du immer mehr merkst, was das für ein Ausmaß generell für die Welt hat, schwinden die Chancen natürlich immer mehr. Oder der Glaube daran.
Es ist ja auch BMW in einer extrem schwierigen Position, weil BMW, Audi ist jetzt weg. Ja. BMW, da hat ja auch Fröhlich ein Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung, möchte quasi Seite an Seite mit Gerhard Berger um die Zukunft der DTM kämpfen. Es ist aber nicht so leicht für BMW da auch drin zu bleiben alleine. Sprichst du mit Entscheidungsträgern drüber, wie die das Thema bewerten? Weil es gibt ja auch schon die Gerüchte, dass BMW in Wahrheit auch schon alles entschieden hat und da nicht weitermachen wird, wenn nicht noch ein Wunder passiert.
Ja, du versuchst natürlich immer mal wieder, telefoniere ich mal mit Jens Marquardt, aber du, was soll er mir sagen? Kann er momentan auch nichts sagen und sagt, du, alles, was ich dir erzähle, kann morgen schon wieder anders sein. Somit bringt es gerade nichts. Ich glaube, die haben auch wirklich genügend auf der Liste gerade zum Abarbeiten. Wenn ich da irgendwie alle 3 Tage um die Ecke komme und frage, was Neues gibt, hilft es der Situation auch nicht weiter. Somit aber du merkst halt einfach schon in gewissen Gesprächen, dass jeder so ein bisschen gerade darum kämpft, so ein bisschen die Zukunft zu sehen oder noch keine klare Richtung ist, weil es halt eben noch so viele Variablen gibt und heute fallen die Zahlen, morgen steigen sie wieder, morgen können wir Leute irgendwie mehr als 50 treffen, übermorgen wieder nicht und lauter so ein Kram sein. Das ist halt einfach völlig verrückt gerade und schwierig zu überblicken und wie gesagt, eine Planung für die Zukunft zu erstellen. Ich weiß, von Rennstrecken, die haben in den letzten 3 Wochen 7-mal eine neue Planung aufgestellt. Ja, weil halt sich jeden Tag was ändert.
Ich glaube, Kevin, an der Stelle ist auch wichtig, dass wir für unsere Hörer mal erklären, weil du gesagt hast, Timo, du sprichst mit Jens Marquardt. Ich erinnere mich da noch ganz gut an 2010 Toyota, da warst du ja auch, oder 2009 eigentlich, da warst du ja auch mittendrin. Der John Howard hat ja gefühlt, ich spitze das jetzt ein bisschen, aber gefühlt 2 Stunden vorher noch gesagt, wir bleiben drin. Was, glaube ich, die Hörer verstehen müssen, ist, dass auch Leute wie John Howard damals und Jens Marquardt bei BMW jetzt im Zweifel dann einfach vom Vorstand informiert werden und da gar nicht unbedingt einen Einfluss auf solche Entscheidungen haben. Also das sind tatsächlich Vorstandsdinge. Oder willst du dem widersprechen, Timo?
Nee, das ist so. Also es war ja, glaube ich, auch ähnlich bei Audi, dass man relativ schnell entschieden hat und der Rest wird einfach informiert.
Nimm uns mal ein bisschen mit in deine ganz persönliche Zeit in der Corona-Krise. Wie hat sich dein Leben da verändert? Wie hast du dich fit gehalten? Musst du viel umstellen? Und wie kriegst du dann jetzt, wenn es denn weitergeht, diesen Turnaround hin zur Normalität?
Also ich glaube, meine Frau musste sich umstellen, dass ich so viel zu Hause war. Ja, die hat gedacht, wer ist das denn jetzt, wer jeden Morgen da bei mir im Wohnzimmer sitzt? So ungefähr, aber nee, natürlich, also du, ist für uns alle natürlich irgendwie eine Umstellung gewesen, so zu Hause zu sein. Homeschooling, Kinder bei Laune halten den ganzen Tag, drumherum alles abarbeiten. Also da waren schon viele, viele Punkte dabei, wo ungewohnt waren, aber trotzdem auch schön, die Zeit mit der Familie zu verbringen. Und am Ende habe ich einfach mein Fitnessprogramm einfach ganz normal durchgezogen und mich vorbereitet für die Saison, wie halt einfach, okay, die geht halt einfach 3 Monate später los und mich dementsprechend so vorbereitet. Also das war eigentlich daher keine große Umstellung. Was eben eine Umstellung ist, ist eben, dass du wirklich nicht weißt, was jetzt gerade in Zukunft passieren wird. Also das war so am Anfang das Thema, wo überall Lockdown, du darfst immer über die Grenze, was bei uns natürlich hier ein Thema ist, weil wir irgendwie 5 Minuten, dann stehen wir an der deutschen Grenze und da ist dann irgendwie Militär und jedes Schlupfloch, was nach Deutschland rübergeht, ist mit Zäunen abgesperrt. Das ist sehr komisch gewesen, das zu sehen. Und ja, und eben immer wieder im Kopf zu haben, sag mal, wie geht das jetzt hier weiter? Was passiert hier gerade? Und das war sehr ungewohnt. Denkt man nicht für mich, nicht nur für mich, sondern für alle anderen auch, weil keiner so richtig weiß, was passiert und wie es weitergeht. ja, und das war so das Hauptproblem, also das Thema, was einen beschäftigt hat.
Du wirfst interessante Punkte auf und man merkt dir an, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass du dir sehr viele Gedanken machst, dass ich auch ein bisschen Sorge raushöre. Wenn du jetzt in der Öffentlichkeit liest, also die Bundesliga im Fußball in Deutschland geht jetzt wieder los, Motorsport wird geplant, und es gibt Leute, die sagen, was für ein Schwachsinn, dass der Sport weitergeht, aber in der Pflege und wo auch immer, da fehlen Sachen, da fehlen Tests und so weiter und so fort. Also diese kritischen Stimmen. Kannst du die verstehen? Liest du sowas? Und was macht das mit dir?
Natürlich kann ich die verstehen, die kritischen Stimmen. Und die sind auch bis zum Teil gerechtfertigt. Auf der anderen Seite ist vielleicht aber der Sport genau dann wieder der Faktor, der zeigen kann, dass es ein normales Leben wieder funktionieren kann. Der Sport hat schon so oft Emotionen und Dinge rübergebracht, vielleicht auch aus Situationen geholfen, neuen Mut geschöpft. Und das hoffe ich, dass das der Sport wieder geben kann. Ne? Natürlich ist es völlig verrückt, wenn 22 Fußballspieler in einem leeren Stadion durch die Gegend rennen. Ne? Das ist ein bisschen strange, wird auch komisch sein, aber trotzdem lieben die Leute den Sport und vielleicht hilft das ein bisschen, den ganzen Ball wieder ins Rollen zu bekommen, dass Normalität wieder eintritt, die wir uns alle erhoffen, weil ich glaube auch, dass das eine oder andere halt einfach ein Schritt zu viel ist, was man da alles macht.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nimm uns mal mit in die Physis und in die Psyche eines Rennfahrers, wenn du dich jetzt so lange vorbereiten musst. Du hast Testfahrten gehabt vor der Saison, dann wurde die Saison verschoben und jetzt musst du wieder dann irgendwann ins Cockpit und wieder Vollgas geben und voll dabei sein, aber das vor leeren Rängen. Also erstmal auf das Physische bezogen. Du hast gesagt, du hältst dich fit, du bereitest dich so vor, die Saison geht halt nur 3 Monate später los, aber hey, wie schwer ist diese Transition denn von dem normalen Training hin zum wirklichen Rennsport? Und wie hart wird das die Fahrer in der DTM oder aber auch in der Formel 1 dann erstmal treffen? Wird es da so einen kleinen Schockmoment erstmal geben, weil der Körper sich daran erstmal nicht gewöhnen kann?
Nee, das glaube ich, für den Körper ist es, glaube ich, kein Schockmoment. Ich glaube, das Thema wird sein, der Umgang vor Ort, also da wird es ja genauso strikte Regeln geben und wir sind ja mal an der Rennstrecke und wir genießen es, wir haben Spaß, sind Emotionen, es sind Leute da, es ist Party, es wird sich getroffen und miteinander geredet und das sind ja alles Dinge, die werden nicht möglich sein. Also wir fahren da hin und es ist irgendwie gefühlt in so einem wir fahren Rennen wahrscheinlich in so einem sterilen Raum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, Abstand halten, was weiß ich, noch mit Mundmaske rumrennen. Jeder macht seinen Job und verschwindet wieder so schnell wie es geht ins Hotel und separiert sich so ungefähr. Das wird alles sehr emotionslos und kalt werden, glaube ich. Und das ist das, was vielleicht auch für die Fahrer, aber natürlich auch für alle anderen, das Ingenieure, Mechaniker sind, schwer sein, das dann locker zu nehmen und trotzdem versuchen, das Beste aus seinem Job zu machen. Weil jeder irgendwie dasteht dann wahrscheinlich, das ist alles irgendwie, was darf ich denn jetzt? Darf ich dem jetzt die Hand geben? Darf ich nur einen Ellbogen geben? Keine Ahnung. Das ist alles komisch. Alles nicht natürlich, so wie wir es kennen. Und das ist der große Unterschied. Glaube ich.
Kannst du uns so ein bisschen in die Rolle der Fans für den Rennfahrer mitnehmen? Wie viel bekommt der Rennfahrer von Fans mit? Und Hört man den Jubel, gerade vielleicht auch so in einem Formel-1-Auto? Ich meine, du bist eine andere Generation gefahren als die, die jetzt so durch die Gegend fahren. Aber hast du überhaupt ein Auge für die Fans während des Rennens? Wird das ein sehr großer Unterschied sein, wenn es Geisterrennen gibt?
Ja gut, wenn du natürlich im Rennen bist, ein bisschen im Tunnel, dann nimmst du wenig um dich herum wahr. Das nimmst du dann natürlich erst alles. Deswegen sind wir auch teilweise so emotional auf dem Podium, weil du dann erst realisierst, Wahnsinn, was ein Haufen Leute und alle feiern dich und alles mega ausgelassen, alles super, alles großartig. Und wenn, keine Ahnung, wenn du natürlich auf dem Podium stehst und es ist kein Fan da, das ist dann schon ein Thema. Also ich habe das, was mich einfach am meisten mitgerissen hat, war damals 2018 mit Gary Paffett das Rennen in Hockenheim, wo ich dann wirklich langsam zurückgefahren in die Box und realisiert habe, dass die Leute auf der Tribüne stehen und Standing Ovations geben und also gefeiert haben bis zum Abwinken. Und das war Gänsehaut pur. Das werde ich nie vergessen, aber das werden wir halt so nicht erleben. Es wird einfach, ein Sieg wird leider emotionslos bleiben. Und für den Fan ist es natürlich umso trauriger, dass er sich das nicht vor Ort anschauen kann und wahrscheinlich nur am Fernseher, aber hätten es natürlich gerne an der Rennstrecke, weil natürlich, wir leben ja mit den Fans, ja, die DTM lebt mit den Fans, die sind im Fahrerlager mittendrin, wir sind ständig umgeben von Fans, wir laufen von A nach B und immer einer an deiner Seite, immer jemand da, der sagt, können wir ein Foto machen, können wir ein Autogramm haben und so weiter und so fort, das wird alles halt nicht sein.
Das ist so, Timo, oder? Ich habe da im Kopf den Marcel Hirscher, den österreichischen Skifahrer, der in Korea war es, Olympiasieger wurde und damit eigentlich sein großes Ziel erreicht hat. Und der hat gesagt, das war aber für ihn gar nicht so emotional, weil einfach die Fans gefehlt haben, weil der Skisport da halt nicht so populär ist. Wenn du jetzt dieses Jahr DTM-Champion wirst und dann freut sich keiner mit dir, da ist ein Schatten irgendwie drüber, oder? Das ist der, ich sage jetzt ein böses Wort, das ist der gefickte DTM-Champion da.
So könnten wir es nennen, ja. Ja, das wäre wahrscheinlich, ich hoffe einfach, dass bis dahin ein paar Zuschauer an die Rennstrecke kommen würden. Also das ist natürlich dann, also ich glaube, das ganze Jahr wird einfach, weißt du, auch jetzt, wenn die Fans dabei wären, irgendwie hat das Jahr so einen komischen Beigeschmack, dass man sich vielleicht auch gar nicht so so ausgelassen freuen kann, wie man das in der Vergangenheit getan hat, weil man weiß, dass die Welt irgendwie stillsteht gerade. Also so geht es mir jedenfalls momentan.
Ja, das ist wahr. Das ist ja dann auch, da haben wir das nächste Thema, so wie die Fahrer über den Funk vielleicht erinnert werden müssen dran, hier weiße Linie, Boxenausfahrt, wird es da jetzt vielleicht die Erinnerung geben, denk dran, du darfst dich nicht freuen nachher, ja? Weil du darfst ja auch keinen umarmen und sowas. Also das ist, glaube ich, echt, dass man da in der Emotion dann auch dran denkt. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
Ja, weil ich hätte ja einen Helm auf, somit ist es ja eigentlich gleich zu sehen wie mit einer Maske, oder?
Vermutlich, ja.
Müssen wir mal irgendwo anfragen beim Gesundheitsminister, ob man mit Helm genauso protected ist wie mit einer Maske oder so.
Der Sportler kann ja die ganze Zeit die Balaklava tragen.
Da ist er immer. Genau. Ja.
Ich glaube, es wäre schade, wenn wir jetzt die Zeit nicht nutzen, die wir mit dir haben, auch mal über deine Vergangenheit zu sprechen. Wie wird man als gelernter Gerüstbauer Rennsportler?
Indem man einen Vater hat, der Rennsport begeistert war und Motocross und Kart gefahren ist, aber nie die Möglichkeit hatte, das eben, ja, nur, er konnte es nur als Hobby machen und hat nie die Chance gehabt, das professionell irgendwie mal zu versuchen, weil er die Unterstützung nicht hatte und hat dann halt mal gesagt, sollte eines meiner Kinder in irgendeiner Art und Weise im Sport Talent haben, versuche ich das zu fördern. Ja, und irgendwann habe ich Motocross angefangen und dann aufs Kart umgestiegen, nachdem ich mir Schienenwadenbein gebrochen habe mit 7 Jahren. War erst mal 3-4 Jahre Pause und dann bin ich zum Kartfahren gekommen. Und ja, da hat er mich auch eben dementsprechend unterstützt und so kam das. Und irgendwann, als ich Formel 3 gefahren bin, habe ich ganz normal ja noch immer weiterhin, ob das Formel BMW war oder Formel 3, sonntags die Rennen gefahren und montags um 6:30 bei meinem Vater im Geschäft gestanden und wieder gearbeitet. Also sonntags abends noch vom Lausitzring 700 Kilometer nach Hause gefahren, montags morgens wieder ganz normal gearbeitet. Und das hat mich geprägt und das hat mir sehr, sehr geholfen, irgendwie so ein bisschen auf dem Boden zu bleiben, nicht zu denken, ich bin jetzt der große Superstar. Und irgendwann hat er aber dann gesagt, du pass auf, jetzt sind wir so weit gekommen, Gerüstbauer kannst du immer noch werden. Jetzt probierst du mal und konzentrierst dich mal zu 100% auf den Motorsport. Und so war das in Kurzfassung, ja, ist es bei mir abgelaufen. Vom Gerüstbauer zum Rennfahrer.
Also so eine Geschichte eigentlich, glaubst du, die wäre heute so in der Art und Weise überhaupt noch möglich?
Ja, ich denke, dass es schon noch möglich wäre. Aber die, ja, nee, eigentlich nein, nicht mehr, weil wenn ich sehe, wie viele Tests in der Formel 3, wie viel Zeit die im Auto sitzen, Formel 3, Formel 2 und so weiter, das ist schon Wahnsinn. Was dann eben auch noch dazugehört, drumherum, PR-Aufnahmen hier, PR-Tage hier schon in der Formel 2 und so weiter und so fort. Also da ist schon der Zeitplan fast zu wenig, um noch einen Job nebenbei auszuführen.
Was für ein Typ war Eddie Jordan? Wie kam es dazu, dass du bei ihm 2004 in die Formel 1 gehen konntest?
Nee, die Deutsche Post war ja immer mal eine lange Zeit mein Partner gewesen. Und da gab es natürlich dann immer noch Kontakt zu dem Team. Die waren ja, glaube ich, noch bis 2003, entweder 2002 oder 2003, ich weiß gar nicht genau, waren sie Partner bei Jordan und somit war halt immer der Kontakt zu Eddie Jordan da. Und dann ging es eben mal um eine Testfahrt und so ist das Ganze entstanden. Aber was war Eddie für ein Typ? Total verrückt halt. Den Teamchef, den man sich heute wieder wünschen würde, sozusagen. Also ein verrückter, aber trotzdem ein ausgefuchster, der genau gewusst hat, wie er wen anzugehen hat, um sein kleines Geschäft dabei zu machen. Und das hat er schon immer sehr clever gemacht.
Kannst du dich erinnern, wie groß die Enttäuschung war, dass du wusstest, dass es für 2005 in der Formel 1 nicht reichen wird für dich, weil das Geld von Sponsoren fehlte, worauf Jordan ja angewiesen war damals?
Ja, das war schon so ein erster Nackenschlag, den ich da hatte, wo ich dann auch realisiert habe, um was es geht in der Formel 1. Also, da denkst du natürlich immer noch, du bist die neue deutsche Nachwuchshoffnung und wirst gelobt das ganze Jahr über den Klee von Eddie Jordan und dann heißt es aber, ja, am Ende des Jahres du oder in der Winterpause, du, ja, wird leider nichts, weil wir brauchen einen mit mehr Geld. Das ist natürlich dann so mal der erste Moment, wo du sagst, ich dachte, ich wäre so ein guter Fahrer. Das zählt dann halt nicht. Und das waren so die ersten Momente, wo du realisierst, wie der Sport auch funktionieren kann oder wie der Sport funktioniert, was alles an Politik dahinter steht. Und das hat ein bisschen wehgetan an dem Tag, wo ich das gehört habe, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass es was wird, aber so war es dann eben. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und habe da ein Jahr viel Erfahrung gesammelt und gestärkt zurückgekommen.
Ja, du bist dort Rookie of the Year geworden, dass du für Rocket Sports Racing in Champ Cars gefahren bist. Wie groß war der Unterschied zwischen Champ Cars und Formel 1 Autos damals?
Ja, komplett was anderes. Also es waren die Autos waren deutlich schwerer, keine Servolenkung, sequenzielles Getriebe, also da musstest du richtig ackern. Ich bin, du weißt noch wie heute, ich bin in Long Beach da am Rennen rausgekommen, ich hatte eine Blase in der Hand vom Schalten. Sowas habe ich noch nie vorher erlebt gehabt wie da, ja. Meine, 2 Stunden lang in Long Beach über den Straßenguss zu ballern mit so einem Auto, 750 PS, weniger Abtrieb und du bist mit dem Ding ständig am Kämpfen, war schon Wahnsinn. Also das hat extrem viel Spaß gemacht, war aber auch körperlich brutal anstrengend.
nach dem Jahr bist du dann zurück nach Europa gekommen, in die GP2-Serie, die ja 2005 gegründet worden ist. 2006 war dann dein erstes Jahr dort. Die GP2 hat sich auch ordentlich verändert. Ich denke mal, die verfolgst du auch noch. Die ist ja jetzt die Formel 2. War das damals auch schon so, dass du das als deine letzte Chance schon gesehen hast, nochmal dich für die Formel 1 zu empfehlen?
Ja, also 2006 war auch so ein Jahr, wo ich ja damals für BCN Competition gefahren bin, was das erste halbe Jahr Katastrophe war. Also das Auto war alles andere als schnell. Und das Team hat einfach wirklich fundamentale Dinge einfach nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, wie heute, ich bin ein ganzes Wochenende in Imola mit einem schiefen Lenkrad gefahren. Ja. War nicht möglich, das Lenkrad gerade einzustellen, die Spur gerade einzustellen. Und dann kam Monaco und dann hoffst du ja immer noch, ja, da kannst du als Fahrer noch ein bisschen was machen. Und dann sind wir irgendwie von 19 gestartet und am Ende vorgekommen bis auf Platz 4 und 4 Runden vor Schluss geht's Platz Auto stehen, Tunneleingang. Und ich habe im Auto gesessen, aber das kann ja alles nicht wahr sein, das gibt's doch alles nicht mehr. Und dann bin ich zurückgelaufen an die Box und habe eigentlich abends meinen Vater angerufen und habe gesagt, pass auf, am Montag bin ich wieder da, ich höre auf mit dem ganzen Scheiß, ich habe keinen Bock mehr. Das bringt alles nichts. Werd wieder Gerüstbauer. Was ich aber nicht mitbekommen habe, war, wir waren ja am Anfang des Jahres mit Iceboard schon im Gespräch, aber wir waren einfach 2 Wochen zu spät, da hatten schon beide Fahrer unterschrieben. Und an dem Wochenende sind beide Fahrer in der ersten Kurve, es war Ernesto Wieso und Tristan Gomendi, in der ersten Ecke rausgeflogen. Und der Paul Jackson, der Teamchef, hatte halt im Rennen dann nichts zu tun und hat sich in die Schwimmbadschikane gestellt, in der Schwimmbadpassage gestellt und hat Sektorzeiten genommen mit der Stoppuhr. Hat Lewis Hamilton gestoppt, alle anderen und dann mich. Ich war der Einzige, der eben genauso schnell in der Schwimmbadsektion war wie der Hamilton. Und er hatte anscheinend Probleme, was den Tristan Gomendi anging, was finanzielle Sachen anging. Also der hatte anscheinend die Kohle nicht mehr gehabt. Und hat uns dann wieder angerufen am Montag und hat gesagt, du, wir sollen uns mal zusammensetzen und schauen, was geht, weil es wird wahrscheinlich ein Platz bei ihm frei. Ja, das nächste Rennen war Silverstone. Und da bin ich damals aus der Box rausgefahren und wusste auf der Outlap, dass es genau das Auto ist, mit dem ich gewinnen kann. Und so war es dann auch. Ja, wir sind dann in der zweiten Saisonhälfte, haben wir mehr Punkte geholt wie der Lewis. Ich war direkt in Silverstone, glaube ich, im Podium gestanden. Das Team hat einen sensationellen Job gemacht, habe heute noch sehr engen Kontakt zu den Jungs und die haben eigentlich meine Karriere wieder in die richtige Richtung gelenkt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hast du damals schon gedacht, als du gegen Lewis Hamilton gefahren bist, dass das mal der sein wird, der Michael Schumachers Rekord eventuell knacken würde in der Formel 1?
Ja, so weit hätte ich nicht gedacht, dass er die Rekorde knackt, aber dass er eben den Schritt in die Formel 1 macht, war ja relativ klar und offensichtlich. Und hat ja dementsprechend auch die Leistung gezeigt und hat alles richtig gemacht.
2007 bist du auf iSport GP2 Meister geworden, aber das erst am letzten Renntag sozusagen. Nerven aufreibend war diese Saison für dich, weil es ist ja einiges schiefgelaufen, ja, was nicht immer, eigentlich nie so wirklich in deiner Hand lag.
Ja, das stimmt. Also das war auch so ein Jahr, da hat man mir in Monaco mit, glaube, da hatte ich schon 35 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft, also sogar mehr, haben mir schon Journalisten angefangen zu gratulieren zur Meisterschaft. Das ist ein bisschen früh, aber lieb gemeint, aber ein bisschen zu früh. Ja, und dann sind halt Dinge schiefgelaufen. In Budapest war irgendwas Technisches, wo wir stehen geblieben sind. In Spa werde ich es nie vergessen, wo wir auf der Lap to Grid mir ich kann mich gar nicht mehr an den Namen erinnern, wer das war, der verliert das Auto auf der Geraden beim Reifenwarmfahren und fährt mir ins Auto rein, Auto kaputt. Der die krasse gewinnt das Rennen und ist halt irgendwie nur noch 2 Punkte hinter mir. Und da waren noch ein paar andere Dinge, ich weiß gar nicht mehr, was da noch alles war. Aber es, innerhalb von 3, 4 Rennen war halt der komplette Vorsprung dahin. Und das war schon echt verrückt, die Nummer.
Aber du hast es geschafft am Ende, bist dann in der Saison drauf zu Toyota in die Formel 1 gekommen. Aber du warst ja 2007 auch bei BMW Sauber so gesehen zweiter Testfahrer erst, ja, mit Sebastian Vettel, und bist dann aufgestiegen, als der zu Toro Rosso ging. Wir hatten vor kurzem Dr. Mario Theissen hier bei uns zu Gast, der Sebastian Vettel sehr, sehr gelobt hat. Wie war dein Kontakt mit Dr. Mario Theissen damals? Also hat er vielleicht auch die Hoffnung gemacht, dass es vielleicht auch bei BMW Sauber funktionieren kann? Und wie hast du den jungen Sebastian Vettel damals wahrgenommen, als deinen Kollegen ja quasi?
Ja, du, ganz normal. Ich habe einen relativ normalen Kontakt zu Dr. Mario Theissen gehabt und einen normalen Austausch gewesen sozusagen. Sebastian auch, aber wir haben uns gar nicht so oft gesehen, aber an den Rennwochenenden natürlich immer vor Ort gewesen und haben dann ganz normal miteinander gesprochen und da gab es nie irgendwie Konkurrenzdenken oder was auch immer, sondern die Wege waren dann klar. Als der Kontakt zu Toyota kam, hat es mir BMW dann nochmal, damals BMW Formel 1 Team, BMW damals ein bisschen schwieriger gemacht, weil es irgendwie noch eine Option gab und so weiter und so fort, aber das haben wir dann auch relativ schnell irgendwie hinbekommen und dann war der Weg eigentlich frei zu Toyota und ja, das war relativ alles entspannt, also da gab es keine großen Punkte, wo zu diskutieren gab oder wo ich mich mit irgendeinem nicht verstanden habe, sondern es war ein gutes Jahr, wo ich wirklich viel gelernt habe mit, wie du es vorhin schon angesprochen hast, Andy Seidel, mit Mike Craig, der jetzt auch wieder bei BMW ist. Und viel gelernt, viel mitgenommen für meine Formel 1 Zukunft.
Wenn ich hier von Bonn über Köln wegen meiner mal Richtung Kerpen fahre, auf der Michael-Schumacher-Kartbahn, also auf der Touristen-Kartbahn, so ein paar Runden zu drehen, kommt man diesem riesen Schuppen von Toyota vorbei. Ja, diesen riesen Windkanal, diese ganze Dose, die man da aufgebaut hat. Man hat so viel Geld investiert. Du kamst als amtierender GP2-Champion in die Formel 1 mit Vorschusslorbeeren, die du dir ja vorher schon erarbeitet hast, jetzt nochmal weitererarbeitet hast. Und Toyota mit so viel Geld und mit so viel Ambitionen gestartet. Und am Ende war es halt das, was Toyota war in der Formel 1. Als du hingegangen bist, hast du gedacht, wow, jetzt komme ich hier hin, hier wird das aufgebaut, hier kann ich Grand Prix-Siege schaffen.
Ja, aber mein erster Gedanke war, ganz ehrlich, wo ich damals abends um 10 Uhr bin ich mit dem Ernst Kopp durch die Toyota-Facility gefahren, komplett, und zwar auf dem Fahrrad, weil die Wege so lang waren. Das war damals derjenige, der die komplette Werkstattleitung hatte. Und hat mir mal alles so gezeigt. Und er sagte damals zu mir, Timo, du hast hier alle Möglichkeiten. Du hast alle Möglichkeiten. Ich sage, ja, du, weißt du, als junger Kerl, du kommst da hin und siehst dann irgendwie knapp 1000 Leute da arbeiten für 2 Formel-1-Autos. Und es war wirklich alles vorhanden, was man sich vorstellen kann. Und ich bin da rausgefahren und dachte, huiuiui, das wird aber meine Aufgabe, das wird ein Thema. Also da habe ich schon die Last so ein bisschen an dem ersten Tag bei mir gemerkt, aber das war dann irgendwann direkt wieder weg, weil ich einfach diese Motivation hatte, zu sagen, wir haben wirklich alle Möglichkeiten, wir müssen es irgendwie schaffen, das hinzubekommen. Ja? Und Toyota zu einem Siegerteam zu machen, und wir waren auf einem guten Weg. Ich meine, wir waren 2009 deutlich besser, haben wirklich einen guten Sprung gemacht, und das 2010er Auto wäre ein wirklich deutlicher Schritt nach vorne gewesen. Aber dazu ist es leider nicht gekommen.
Über das 2010er Auto will Christian gleich noch mit dir sprechen. Ich würde gerne mit dir über dein erstes Podium sprechen, 2008 in Ungarn. Du hast gerade gesagt, was das bedeutet, wenn man auf das Podium geht und man hat die Fans unter sich, und Ungarn ist eine gute Stimmung. Ja, da kann man mal gerne auf dem Podium stehen. Hast du damit gerechnet, dass es so schnell geht, dass man aufs Podium fährt? Und was hat das mit den Ambitionen innerhalb des Teams gemacht?
Ja, das war natürlich so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, was so ein Podium auslöst, ja, bei Formel-1-Team, das weniger Erfolg hatte bis jetzt oder bis zu dem Zeitpunkt. Und die Emotionen waren schon verrückt. Also ich wusste irgendwie, das war ja das Verrückte, am Wochenende davor war ja Hockenheim, wo die Aufhängung gebrochen ist, wo ich den Unfall hatte, nach dem Krankenhaus war. Und dann das nächste Rennen war Ungarn und dann zweiter aufs Podium. Aber ich wusste einfach von der ersten Runde ab, weil mir Budapest schon immer liegt. Die Strecke hat für mich irgendwie was Spezielles gehabt und auch die Fans vor Ort, Budapest, die Stadt an sich, ist einfach schön. Ich habe mich da immer wohlgefühlt und ich wusste von Runde 1 ab, dass wir eine Chance haben und schnell sein werden. Und habe das Ganze auch über das Qualifying sehr gut umsetzen können und mich in die Position gebracht, eben dann im Rennen ums Podium zu fahren, und wir hatten eine gute Strategie. Auto war sensationell gut. Ich habe mich wohlgefühlt und dann hat es gepasst.
Timo, diese Podcasts leben ja auch immer ein bisschen davon, dass man spricht über die Was-wäre-wenns. Und da frage ich dich jetzt einfach mal direkt, wärst du heute Formel-1-Weltmeister, wenn Toyota 2009 nicht ausgestiegen wäre?
kann ich nicht beantworten, keine Ahnung. Das ist zu arg in die Kugel reingeschaut, aber wir hatten wirklich ein Auto, was deutlich mehr auch in meine Richtung gegangen wäre. Ich war mit dem John Litchens damals immer sehr, sehr viel im Austausch. Ich habe viel, viel Zeit im Simulator verbracht und habe das Auto, sagen wir mal, Schritt für Schritt mehr und mehr in meine Richtung gebracht, weil der Jan Ottulli ja schon echt einen speziellen Fahrstil hatte. Und ich weiß von Ingenieuren, die von Toyota dann zu Ferrari gegangen sind, dass unsere Aero-Punkte zum Jahresende oder zu dem Zeitpunkt, wo Toyota aufgehört hat, über den von Ferrari lag. Und zwar einen guten Schritt. Und ich wusste, dass wir vom Motor her noch mal was gefunden haben und das Paket wär gut gewesen. Ob es gelangt hätte für einen WM-Titel, kann ich nicht sagen, aber das Auto wäre wirklich, wirklich gut gewesen.
Aber dieses Auto fahren, oder? Bist du mal drin gesessen oder so?
Nie. Ich habe es nie gesehen, nie gefahren.
Okay. Du hättest ja, um vielleicht gleich bei in dieser Zeit zu bleiben, du hättest 2010 dann ja auch, soweit ich weiß, zu Renault gehen können. Du hast dich aber für Virgin entschieden. Warum?
Ja, ich musste mich entscheiden für Virgin, weil weil Renault ja auch kurz nach Abu Dhabi den Ausstieg bekannt gegeben hat. Und somit war der Vertrag eigentlich hinfällig.
Aber das ist mir schon klar. Aber war das nicht so, dass du im Sommer damals mit Renault verhandelt hast, noch bevor die den Ausstieg bekannt gegeben hatten? Oder habe ich das falsch im Kopf abgespeichert?
Nee, wir haben die ersten Gespräche sind eigentlich rund um Japan gelaufen erst. Ein bisschen vorher, glaube ich, also der erste Kontakt kam vor Japan irgendwann, dann hatte ich einen Unfall in Japan. Und dann haben wir da schon besprochen, sind dann in die intensiven Verhandlungen gegangen. Dann natürlich Vertragsdetails, bis das alles aussortiert war, hat dann Renault den Ausstieg bekannt gegeben. Mhm. Somit kam es zu keiner Unterschrift.
Das heißt, ich verwende das nächste böse Wort. Dieses Jahr 2009, da hast du mal richtig die Arschkarte gezogen, weil A, hättest du 2010 in dem Toyota sitzen können, möglicherweise, der sensationell gut war. Dann hast du mit Renault eigentlich wieder eine tolle Option gehabt, wo der Vertrag, soweit ich weiß, wirklich fertig war, also eigentlich alles klar war. Und dann steigen die auch aus. Das musst du ja auch, hast du auch wieder deinen Vater angerufen und hast gesagt, ich komme zurück ins Geschäft.
Ja, so ungefähr. Also da sind noch ganz, ganz viele andere Dinge zur gleichen Zeit vor sich gefallen. Die kann ich dir leider jetzt nicht alle erzählen. Aber das war eine sehr, sehr intensive Zeit und die hat mich auch viel zum Nachdenken gebracht. Ja, und das war auf keiner Ebene einfach zu der Zeit. Also da musste ich dann auch Entscheidungen für mich treffen, eben wie die Zukunft aussieht und so weiter und so fort. Und also 2009, 2010, heftig. War sehr heftig.
ohne dass du zu sehr ins Detail gehen musst, aber so sehr, dass du enttäuscht warst von Menschen, wo du vorher dachtest, die wollen dir was Gutes, oder in welche Richtung ging das?
Ja, in alle Richtungen so, ja. Das war natürlich auch ein Thema. Und dann auch privat kam alles zusammen, wo dann auch noch von meiner jetzigen Frau der Papa verstorben ist und lauter Susanne. Also da kam so viel zusammen, wo ich gedacht habe, sag mal, wer steht denn jetzt gerade über mir und haut pausenlos mir eine über den Dates? Also das war wirklich intensiv, sehr intensiv.
Du bist dann 2010 zu Virgin gegangen, was dann später Marusha wurde. Ja, in einer Zeit, in der ja hinten dieses Trio Virgin, Caterham und HRT mit sich selber gekämpft hat, quasi, muss man sagen. Ja. Mit welchen Gedanken schaust du auf diese Zeit bei diesen beiden Teams?
Ja, das hatte halt, das im Nachhinein sage ich, das hatte alles einen Grund, wieso das alles so eingetroffen ist. Also im ersten Moment bin ich froh, dass ich da einigermaßen heil rausgekommen bin, weil in dem Auto sind natürlich Sachen vorgefallen, beim ersten Test der Frontflügel gerissen, in der zweiten Runde. Ins Bar bin ich durch die Eau Rouge durchgefahren, da ist die Servolenkung auf Block gegangen und lauter so sagen, also da waren Dinge dabei, wo ich im Nachhinein sage, bin einfach froh, dass ich ohne Blessuren aus der Nummer rausgegangen bin. Das war schon grenzwertig zum Teil.
Heftig. Boah, das ist, boah, krieg ich ein bisschen Gänsehaut gerade, ey. Ui.
Boah. Ja. Das sind nicht immer alle so rosig, wie es aussieht.
Nee, das glaube ich. Also, wie ging denn da dann Kommunikation vonstatten? Ich meine, du bist dann von Toyota in ein Team gegangen. Also Toyota, ich würde jetzt Virgin und Marusha jetzt nicht Professionalität absprechen, zumindest nicht aus der Distanz, da kannst du sicher mehr zu sagen. Aber wenn du aus so einer Operation wie bei Toyota in so ein Team kommst, bist du offensiver gewesen in der Art und Weise, wie du mit denen kommuniziert hast? Bist du ein Stück weit in dich zurückgegangen und hast es quasi so gemacht, also die machen das schon und ich ziehe mein Ding durch? Oder wie war das für dich ganz persönlich? Du bist ja keiner, der auf den Mund gefallen ist, sagen wir
mal. Nee, ich habe da schon sehr offensiv die Dinge angesprochen, und ganz klar. Aber natürlich, die haben aus den Möglichkeiten, die sie hatten, das Beste versucht zu machen. Und das, wenn du das mit Toyota vergleichst, das kann man nicht vergleichen. Das war eine völlig andere Welt. Also ohne gegen das Team zu sprechen und ohne gegen die Jungs, weil es eben einfach, die haben gerade ein Formel-1-Team aufgebaut. Aber du kommst halt aus einer Firma mit 1000 Mann in ein Team mit gefühlt 10 Mann, so, ja. Die irgendwo in irgendeiner Halle ein Formel-1-Auto zusammenbauen. Das war schon verrückt. Also das war schwierig auch. Wenn du von so einer Operation wie Toyota, wo alles durchorganisiert und durchgeplant ist, bis ins letzte Detail, eben dann zu einem Team kommst, wo noch keine Struktur da ist, wo irgendwie kein so richtiger Plan war, das war schon verrückt. Aber dadurch, dass die Situation so intensiv war in der Zeit, habe ich es einfach genommen, wie es kam. Ja, ich habe einfach mich der Situation angepasst und habe dann versucht, daraus trotzdem das Beste zu machen.
Entschuldigung, Kevin, hast du damals noch andere Möglichkeiten gehabt, Timo, oder war Virgin dann das Letzte, was übrig geblieben ist?
Es gab noch eine weitere Variante, die auch so ein bisschen das Renault-Thema beeinflusst hat, die kann ich dir aber leider nicht erzählen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört. Bisschen hatte ich die Ohren zu. The Race, Bring Back V10s. da ging es um diese Backmarkers in der Formel 1. Und ich habe gerade gesagt, dieses Trio Caterham, Virgin, Marussia und HRT, das war so das letzte verbliebene Backmarker-Trio so ein bisschen. Jetzt hat sich das alles so weit professionalisiert, dass man ja als einzigen Backmarker eine ganze Zeit lang Williams noch hatte im aktuellen Formel 1-Zirkus. Du hast jetzt alle Seiten gesehen und viele reden immer davon, wir müssen das Grid muss größer werden, es muss mehr Teams geben, mehr Autos geben. Du hast jetzt gerade auch so etwas angesprochen wie Sicherheit zum Beispiel, also dass da auch Faktoren mit reinspielen in einer Operation, wo halt nicht so viel Geld zur Verfügung steht oder vielleicht auch nicht das beste Equipment gekauft werden kann, um in ein Formel-1-Auto wirklich das zu verbauen, was Sicherheit verspricht. Ist es dann aus deiner Sicht, aus Fahrersicht, klar, es fehlen Arbeitsplätze und Sitzplätze für Drives, aber dass es gut ist, dass die Backmarker so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, oder würdest du dir auch ein größeres Grid wünschen?
Nee, ein größeres Grid würde ich mir schon wünschen, weil einfach umso mehr Autos, umso besser ist es, ja. Aber es muss natürlich immer so sein, dass, wie du sagst, dass die Sicherheit gegeben ist, was glaube ich, bei den jetzigen Teams, die da am Start sind, alle, das ist alles gegeben. Also ich glaube nicht, dass es da große Themen gibt, wo man bei der Sicherheit sagt, man macht da Abstriche. Aber natürlich, wenn jedes, egal welches Team, neues Formel 1 oder ein neues Formel 1-Team reinkommt, die müssen erstmal so eine Struktur aufbauen, was ja auch das ganze Qualitätsmanagement angeht und so weiter und so fort. Das ist schon fast unmöglich momentan. Und ich sehe momentan ja die Möglichkeit für ein kleines Team, neues Formel-1-Team in die Formel 1 zu gehen, weil du brauchst mal mindestens 5 Jahre, bis du da irgendwo auf Niveau bist. Weil der Standard, der ist so hoch geworden, die Qualität ist so hoch. Wenn du dir die Teams anschaust, wie Red Bull oder wie Mercedes, die sind schon unfassbar ausgestattet. Also Windkanäle, die komplette Struktur ist, meines Autos wird, jedes einzelne Teil wird in der Firma gebaut. Also das ist schon nochmal Wahnsinn, was da abläuft.
Du bist nach der Formel 1 dann in die DTM gegangen. Für viele Formel 1-Fahrer war das schon in der Vergangenheit eine gern genommene Rennserie. Jean Alesi, Heinz-Harald Frentzen, Ralf Schumacher, Mika Häkkinen. Aber viele von denen wurden halt auch ein bisschen belächelt, so das Abstellgleis, so ein bisschen das, was jetzt einige der Formel E haben, ja, dass jetzt so ehemalige Formel-1-Fahrer, die es da nicht ganz gepackt haben, in die Formel E gehen, das war mal die DTM. Hattest du auch die Sorge, dass das so in diese Richtung gehen würde, oder hast du von Anfang an gedacht, so, hier kann ich eigentlich wirklich was erreichen?
Nee, ich habe von Anfang an das als Herausforderung gesehen und mich so positioniert und gesagt, ich will als ehemaliger Formel-1-Fahrer hier Rennen gewinnen können und auf dem Niveau sein, wo ich sagen kann, ich kann um die Meisterschaft mitfahren. Und das ist mir 2018 sehr, sehr gut gelungen. Und 2019 war ein Katastrophenjahr, wo nichts zusammengelaufen ist. Aber ich habe die DTM immer als große Herausforderung für mich gesehen. Nie als Abstellgleis oder jetzt fahre ich nochmal 1-2 Jahre, sondern habe mich da wirklich reingekämpft und viel, viel gearbeitet, viel versucht zu verstehen, was ich zu tun habe und wie ich mich umzustellen habe. Und ja, deswegen Abstellgleis auf keinen Fall.
Über deinem Namen im Motorsport jetzt steht halt der Name BMW, die Marke BMW. Woher kommt diese enge Verbindung? Du bist für das BMW-Team M-Tech für 2 Saisons gefahren und seit 2016 dann jetzt für das Reinhold Motorsport-Team. Woher kommt diese enge Verbindung zu BMW und was bedeutet diese Marke für dich und den Motorsport deiner Meinung nach?
Also die Marke bedeutet für mich sehr viel, weil ich habe früher immer die DTM-Rennen mir als kleiner Junge vom Fernseher angeschaut und mein Vater hatte damals einen BMW M3, einen E30 in Schneeweiß, Alpina-Weiß oder wie es damals heißt, wie es, weiß gar nicht mehr genau. Und das war für mich immer, die Autos waren für mich immer im Kopf, die waren so, das war so ein klares Bild. Und die haben mich fasziniert, die Autos damals. Und für mich gab es nur einen Anruf, wo ich wusste, dass ich keine Formel 1 mehr fahre, gab es für mich nur einen Anruf und der war in München bei BMW anzurufen und da gab es keine andere Option für mich. Rein vom Kopf her.
Und du bis hierhin hast du diesen Schritt auch nie bereut, glaube ich. Du kannst auf eine sehr erfolgreiche DTM-Karriere bislang zurückblicken. Das Jahr 2019 möchtest du allerdings gerne ungeschehen machen, glaube ich. Was sind denn deine Hoffnungen für die Saison, egal wie lange sie dauert, egal wie viele Rennen es gibt, für 2020? Was sind da deine Wünsche aus motorsporttechnischer Sicht?
Dass wir da weitermachen können, wo wir 2018 aufgehört haben. Also das, wie du sagst, 2019 existiert für mich nicht mehr. Und ich versuche einfach das, was wir letztes Jahr, da haben wir nicht viel falsch gemacht. Die Dinge sind einfach nicht für uns gelaufen, Ende. Und ich versuche einfach, das Maximale aus dem Jahr rauszuholen, was geht.
Dann noch ein paar Fragen zum Abschluss, kleinere Fragen. Deine Lieblingsstrecke, auf der du jemals gefahren bist?
Singapur.
Warum? Das ist interessant.
Also Formel 1, technisch sage ich jetzt einmal mal Singapur. Du sagst, dass ich jemals gefahren bin, aber Formel 1 war Singapur für mich einfach so ein Tanz auf der Rasierklinge. Die war auch teilweise schnell, da waren ein paar schnelle Ecken dabei. Und Nachtrennen, die Atmosphäre, es war einfach, ich bin da hingekommen, ich habe es geliebt. Wirklich geliebt. Und jetzt DTM oder sagen wir mal generell, wenn ich jetzt zurückschaue, die meisten Erfolge habe ich wirklich in meinem Wohnzimmer in Hockenheim gehabt. Das GP2 war, hatte ich ein sehr spezielles Rennen 2007, wo ich auch noch in der letzten Runde den Lopez überholt habe. Zig DTM-Rennen, wo ich wirklich sehr, sehr gute Rennen gehabt habe. Formel 3 war auch ein Highlight damals, wo ich mit Slicks als einziger im Regen in der letzten Runde 5 Leute überholt habe und das Rennen gewonnen habe. Da habe ich irgendwie so spezielle Dinger gehabt. Und emotional, ganz klar, aber auch von der Streckencharakteristik Hockenheim.
Da hat es noch geklappt mit Trockenreifen im Regen, ne? 2018.
Da ging es nicht mehr. Ne? Aber damals ja andersrum. Damals 2003 in der Formel 3 ist es abgetrocknet und die Slicks waren zum Schluss überlegen.
Der beste Teamkollege, mit dem du jemals gefahren bist, egal ob Formel 1, DTM, wo auch immer.
Der beste Teamkollege. Der Costa.
Was hat ihn so gut gemacht, deiner Meinung nach?
Der ist, egal wo der sich reinsetzt, der ist schnell, aber was mich bei dem so fasziniert hat, war, das war halt auch so ein erstens ganz normaler, ganz bodenständiger und offener, und der hat, ich weiß noch wie heute, in Spielberg vor mir gestanden und hat gesagt, Timo, bitte hilf mir, ich verstehe nichts mehr. So ein typisches DTM-Thema. Ja. Der war brandschnell, war irgendwie, glaube ich, im ersten Rennen sogar in der ersten Startreihe gestanden damals. Und über die Saison hinweg auf einmal ging nichts mehr. Und er hat sich echt schwer getan und kam ganz offen zu mir her und sagte, Timo, ich habe keinen Plan mehr, was ich machen soll. Helf mir, was muss ich machen, dass ich in dem Auto schnell fahre? Und da habe ich ihm geholfen und wir haben echt ein sehr, sehr gutes Verhältnis, sind gut befreundet und ist einfach so ein Typ.
Der härteste Konkurrent, gegen den du je gefahren bist?
Jano Trulli.
Ja, wenn du hinter ihm gefahren bist, oder was?
Nee, wenn der mit dem Qualifying wieder irgendwie mal auf einmal aus irgendeiner Kurve 2 Zehntel gedrückt hat, die er das ganze Wochenende gezeigt hat. Er hat sich immer irgendwie was aufgehoben oder hat es irgendwie geschafft, auf eine Runde in einer Kurve irgendwas hinzuzaubern, wo ich gesagt habe, was hat er denn da jetzt gemacht? Das gibt's doch gar nicht. So kann man doch um keine Kurven fahren. Und ich werde es nie vergessen, wo ich in Bahrain damals aus der Fahrerbesprechung zurückgelaufen bin und der Fernando Alonso kommt zu mir und sagte, der Trulli ist schon gut im Qualifying, gell? Ja, der weiß schon, wie es funktioniert. Also der hat sich immer irgendwas aufbewahrt. Ich glaube gar nicht aufbewahrt, sondern der hat einfach im Qualifying Dinge riskiert. Und hat es dann einfach knallen lassen.
Gibt es in deiner Formel-1-Zeit irgendwas, was du bereust, was du gerne anders machen würdest, wenn du nochmal die Chance hättest?
Nö. Nee. Es war so, wie es war, und ich versuche wenig zurückzuschauen.
Das ist doch ein wohlwollendes Schlusswort hier. Timo, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Bleib gesund, ja. Alles Gute für die Familie weiterhin und dann hoffen wir, dass wir die DTM dann noch in diesem Jahr 2020 und dich dann natürlich auch live, also live im Fernsehen, ne? Leider ja nur, sehen können. Alles Gute, Dankeschön.
Danke euch. Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Noch einmal kurz zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Immervoll noch immer für euch hier am Start und ich glaube, Christian, jede Menge Futter, um über die Karriere von Timo Glock nachzudenken und für den einen oder anderen Fan, der seine Karriere auch beobachtet hat, ja, die ein oder andere nette Anekdote.
Ja, absolut. Und jetzt können wir ja auch drüber sprechen, was, glaube ich, echt so spannend wäre, wäre die Frage, wie wäre dieser Toyota 2010 wirklich gelaufen? Timo hat ja drüber gesprochen, dass sie Indizien hatten, dass er von der Aerodynamik ja sogar mehr Abtrieb produziert hat als der damalige Ferrari. Das ist leider eine Frage, die werden wir nie beantwortet kriegen. Aber das ist wirklich, wirklich schade, dass damals, und das ist die Brücke zu heute, auch eine Wirtschaftskrise leider dieses Toyota-Engagement beendet hat. Fand ich sehr, sehr spannend, ihm dazu zu hören.
Ich fand es sehr beachtlich, wie weitsichtig er geredet hat. Also über die aktuelle Corona-Krise, über das, was es mit dem Motorsport macht, mit den Unternehmen, aber auch mit den Menschen selber. Und mal einen Einblick davon zu bekommen, wie es als aktiver Motorsportler und Rennsportler jetzt sein muss, wieder ins Auto zu steigen, vor leeren Rängen nicht zu wissen, was kann ich mit meinem Team machen, kann ich sie umarmen, kann ich sie nicht umarmen. Also auch da, Christian, ganz interessant, dieses Thema mit dem Helm, sein Team irgendwie herzen oder sowas. Dass da ja noch Sicherheitskonzepte irgendwie entstehen müssen, die sowas natürlich auch abdecken und dass selbst ein Fahrer jetzt noch nicht weiß, wie das funktionieren soll.
Ja, und da merkt man halt auch, dass Timo, also bei allem, wie er auch drüber erzählt hat, dass er nicht einer von diesen Rennfahrern ist, die wirklich nur Rennfahrer sind und für die sonst nichts existiert, sondern dass das schon noch ein Mensch ist, der drumherum so ein bisschen blickt. Ich finde, das hat man gemerkt. Du hast ja auch mit ihm über das Thema gesprochen, über dieses moralische Dilemma, Tests zum Beispiel im Sport zu machen, Schutzausrüstung, aber gleichzeitig in der Pflege fehlen diese Dinge. Also das war, ich finde es auch deswegen ein sehr interessantes Interview, weil es halt über den Tellerrand ein bisschen rausgeschaut hat.
Wir würden uns aber euer Feedback freuen. Wenn ihr wollt, kommt gerne in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Unsere Telegram-Gruppe ist offen. Liked uns bei Facebook und Twitter. Die ganzen Links findet ihr in der Showbeschreibung. Auch die Kanäle von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com sind natürlich mit einem Daumen zu versehen. Und wenn ihr wollt, lasst gerne Rezension auf iTunes da. Da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir das nochmal so ein bisschen ins Laufen bekommen und da ja so ein bisschen Feedback von euch auch zu lesen ist, was wir dann gerne auch mal in der Sendung vorlesen werden. Uns findet ihr auf Twitter unter @mst_christian_n für Christian Nimmervoll, @olewaschkau für Ole, der beim nächsten Mal wieder dabei sein wird, und @kevin_scheuren für meine Wenigkeit. Was bleibt mir noch zu sagen? Christian, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank auch an BMW an dieser Stelle für die Organisation dieses Interviews, für die Einleitung sozusagen. Ich habe eine Anfrage gestellt und dann wurde ich an das Management von Timo Glock weitergeleitet, damit das auch dann zustande kommt. Also vielen Dank an BMW, vielen Dank an das Management von Timo Glock, dass wir dieses Interview machen durften. Und ja, Christian, dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Der Dank ist ganz meinerseits, dass du mich eingeladen hast, Kevin.
Ach, gerne, gerne. Und euch wünsche ich eine gute Zeit. Bleibt gesund, achtet aufeinander, haltet immer noch Abstand, auch wenn die Lockerungen größer werden. Und bis zum nächsten Mal gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.